Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.
Hallo und moin aus dem Ostseestadion zu einer neuen Folge von Hörbar Hansa und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit jemandem am Mikro, der noch gar nicht so lange an Bord der Kogge ist, aber in der kurzen Zeit schon gefühlt ganz schön viel erlebt hat. Deswegen moin an Maximilian Kraus.
Ja, moin an alle.
Ich sag direkt Maxi, ist glaube ich dir auch lieber, oder?
Ja, perfekt.
Geht's dir gut?
Einwandfrei alles. Freue mich, dass wir jetzt hier quatschen können.
Sehr schön. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Erstmal so direkt die Frage, wie ist es für dich bisher bei Hansa?
Also ich muss sagen, ich bin durchweg positiv, auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich das alles gar nicht so groß und so, man kann teilweise sagen, pompös dann erwartet habe, was Kabine anbetrifft, Stadion, Zuschauerschnitt. Das ist alles schon gewaltig und das bin ich so in der Form noch nicht gewöhnt. Und das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, als ich hierher gewechselt bin. Und deswegen muss ich sagen, bin ich dahingehend begeistert.
Also fühlst du dich rundum wohl?
Ja, optimal. Gerade auch im Sommer dann in der Stadt, an dem Hafenbecken, wenn man dann mal mit dem Boot rausfährt, dann hat man eine Viertelstunde nur nach Warnemünde an den Strand. Also das ist schon sehr, sehr schön.
Hast du denn in der kurzen Zeit jetzt schon irgendwie so einen Lieblingshotspot für dich entdeckt in Rostock, rund um Rostock oder vielleicht auch allgemein in Mecklenburg-Vorpommern?
Also in MV jetzt bin ich noch nicht wirklich rumgekommen. Dazu hat man dann doch zu viel zu tun. Ich plane mal nach Rügen rüber zu fahren. Mhm. Ich gehört habe, das soll sehr, sehr schön auch sein. Ansonsten viel in Warnemünde am Strand. Da bin ich gerade noch am Austesten, welcher Strandabschnitt jetzt genau der schönste für mich ist. Bin ich noch auf der Suche. Ja. Werde ich aber sicher noch finden. Bisher waren nämlich alle schön. Dann macht dann die Entscheidung immer schwierig. Ansonsten, wie schon gesagt, das Hafenbecken ist sehr, sehr schön. Die Stadt, oben vorne der Strand. Also da gibt's viele schöne Ecken hier.
Also hast du dir wirklich auch schon mal so ein kleines Boot nau genommen und bist mal lang geschippert?
Ganz genau. Bei mir waren vor 2 oder 3 Wochen rund ums DFB-Pokalspiel eine große Gruppe von Freunden aus der Heimat da. Und haben wir diese Boote genommen und sind dann beim Sonnenuntergang durchs Hafenbecken geschippert. Das war schon schön.
Da konntest du also auch schon so ein bisschen, guck mal, hier ist das und da war ich schon. Also so ein bisschen Guide.
Jein, weil für einen Guide habe ich noch zu wenig Ahnung von der Stadt. Aber ich habe so getan, ne? Als kenne ich schon alles.
Das muss man auch können.
Richtig.
Kommen wir mal direkt von Land und Leute auf den Trainingsplatz oder auch auf den Platz, wenn es im Ostseestadion losgeht. Du hast schon öfter mal gesagt, eine Geschlossenheit ist dir super wichtig auf dem Platz. Wie war es denn so für dich, in die Mannschaft zu kommen?
Es war das tatsächlich diesmal ein bisschen anders, weil als ich nach Cottbus gewechselt bin, waren sogar sehr enge, gute Freunde von mir schon dort. Mhm. Und das hat damals den Einstieg zum Beispiel sehr, sehr einfach gemacht, weil man mit gleich ein paar Leuten auf einem ganz anderen Level angefangen hat. Und diesmal war es, ich glaube, das erste Mal in meiner Karriere so, dass ich keinen einzigen persönlich kannte, weil ich noch mit keinem zusammengespielt hatte vorher. Und dann ist das schon ein anderes Gefühl, wenn du in eine komplett fremde neue Mannschaft reinkommst. Und umso mehr muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, wie schnell das dann aber ging, dass man vertraulich miteinander wird, dass man plötzlich oder schnell sich dann Freundschaften ergeben etc. So dementsprechend riesen Kompliment an die Mannschaft, dass da wirklich schnell dann eine gute Bindung zustande gekommen ist.
Fehlt dir denn irgendwie was aus Cottbuser Zeit oder würdest du sagen, nee, das hat jetzt alles wirklich im Schnitt so gut geklappt, dass dir das die Zeit von da jetzt gar nicht mehr so im Nacken hängt?
Nee, also wie schon gesagt, da hat Hansa schon zu viel zu bieten, als mal, dass man dann irgendwas vermissen würde. Natürlich, wenn ich jetzt an Jonas Hofmann, Erik Engelhardt denke, das sind ja die Sebald noch, das sind ja die engen Freunde aus Cottbus. Natürlich hätte man die gern auch noch im Team, aber alles kann man nie haben. Dementsprechend ist alles, was Hansa zu bieten hat, schon so, dass man nichts vermisst aus alten Zeiten.
Jetzt müssen wir da natürlich auch mal noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Es war ja zum Schluss gar nicht so leicht auch für dich, ne? Die ganzen Schlagzeilen, die Kommentare, zum Teil ja auch fast schon persönliche Angriffe bei Interviews, bei Pressekonferenzen. Was ging da in dir so vor, als du das alles so mitgekriegt hast oder dann auch gehört oder auch gesehen hast, wie eben auch alle anderen?
Ja, also ganz prinzipiell, wenn einem sowas angetan wird, dann ist das persönlich nicht einfach. Und dann muss man natürlich eine Strategie für sich selber wählen, wie man dann damit bestmöglich umgeht. Und wir haben dann gesagt, wir stellen das einmal klar, öffentlich, wollen uns dann nachdem wir das richtig gestellt haben, nicht mehr dazu äußern. Und das war, glaube ich, auch der richtige Weg dann in der Situation, dass wir da deeskalierend geblieben sind, dass wir gesagt haben, okay, ich kapsel mich dann auch ein bisschen ein Stück weit ab, ziehe mich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurück, lösche auch meinen Social Media Account oder deaktiviere den erstmal. Und ich glaube, damit bin ich dann ganz gut gefahren und gut durch diese schwierige Situation durchgekommen.
Kannst du denn auch mit sowas abschließen oder hast du da noch Momente mit gebraucht, um das alles auch für dich aufzuarbeiten?
Doch, ich habe schon noch ein bisschen gebraucht, weil ich natürlich sehr enttäuscht war dann auch, wie das Ganze dann geendet ist, weil wenn man ehrlich ist, war das in Cottbus eine erstens sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit und auch eine sehr schöne gemeinsame Zeit. Das habe ich auch immer wieder betont und dementsprechend war man dann natürlich enttäuscht, wie das auseinandergegangen ist. Aber irgendwann guckt man dann mehr auf die Gegenwart und dann vor allem auf die Zukunft, gerade auch als es dann hier bei Hansa wieder losging, dann ist man eher voller Vorfreude auf das, was vor einem liegt, als irgendwie Missgunst über das, was hinter einem liegt.
Gab es denn aber vielleicht nochmal so ein kleines Vier-Augen-Gespräch mit deinem Ex-Trainer oder habt ihr es einfach sein lassen?
Nee, wir haben es dann einfach sein lassen.
Okay. Dann lassen wir das mal alles in der Vergangenheit. Ne? Wir wollen ja positiv in die Zukunft blicken. Ich bin auch immer ein sehr positiver Mensch und mag das auch gar nicht, so eine Schlammschlachten und so. Klar, das ist manchmal im Leben leider so. Das kann man sich oft ja auch nicht selber aussuchen. Ne? Es kommt ja auch viel von anderen, wenn man selber dann nicht so eingestellt ist, sondern eher das Gute sieht. Und wenn es einem am Ende damit nicht gut geht, dann sollte man da auch das Ganze beenden. Und deswegen bist du ja jetzt hier.
Genau.
Warum genau Hansa Rostock?
Ja, also wir haben dann irgendwann im Frühjahr oder wurde der Kontakt von Hansa zu mir gesucht, wo sie gesagt haben, ja, wir hatten Interesse, wir wollen uns mal näher kennenlernen. Und dann ist das immer so, dass man dann so gemeinsame Calls im ersten Fall dann mit Trainer, Sportdirektor, Chef Scout etc. Noch hat, um sich erstmal auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen, um zu schauen, ob das zwischenmenschlich überhaupt funktionieren könnte, bevor man dann über alles Weitere redet. Und da hatte ich halt vor allem vom Trainer, von Amir, einen sehr, sehr guten Eindruck von Anfang an. Und sie haben nicht nur einen kompetenten Eindruck gemacht, sondern eben auch einen zwischenmenschlich sehr guten Eindruck. So, und dann wächst das Ganze natürlich. Dann überlegt man sich, okay, passt das taktisch zusammen? Könnte ich in die Mannschaft passen? Einigt man sich in den Vertragsverhandlungen und. Und dann baut sich das so auf und am Ende war man dann beide der Meinung, ja, könnte fruchtbar werden, eine Zusammenarbeit.
Gerade wenn man so diese ganzen Gespräche führt und auf dem Weg dahin ist, wie ist denn aber dann trotzdem am Ende das Gefühl, wenn die Tinte auf dem Vertrag trocken ist und so man wirklich zu 100% weiß, jetzt ist das mein neuer Verein?
Ja, das ist immer so eine Mischung aus Freude auf der einen Seite, aber trotzdem so ein bisschen innere Anspannung, weil man ja wieder was komplett Neues wagt, weil man ja auch natürlich seinen Lebensmittelpunkt jetzt wieder irgendwohin verlagert, einige 100 Kilometer weiter weg. Weil man irgendwo komplett neu anfängt, wie schon gesagt, man kennt noch keinen, man muss sich da komplett neu akklimatisieren. So dementsprechend so eine innere Anspannung, aber halt ganz viel Vorfreude war auch mit dabei.
Die Vorfreude hat sich mit Sicherheit auch auf die ersten Spiele im Ostseestadion übertragen. Wenn du das nochmal so Revue passieren lässt, ist ja trotzdem noch alles recht frisch. Wie war das so für dich, wenn du so vor so vielen tausenden motivierten Fans spielst?
Ich habe, muss ich dazu sagen, einmal schon im Ostseestadion gespielt mit Unterhaching damals. Ich meine aber, dass das während der Corona-Zeit war und dann nur ein paar tausend Leute drinnen waren. Also weit nicht die Auslastung von heute. Und dann war ja das erste Spiel, war glaube ich Aston Villa, wo ich vor halbwegs voller Hütte dann gespielt habe. Mit einem Tor natürlich dann, hatte man absolute Gänsehaut. Und dann da Hansa Forever noch läuft und alle ihre Schals rausholen. Oder was ich so geil fand, wenn ein Tor geschossen wird von der Heimmannschaft von uns, dann holen sie alle die Schals raus und wedeln damit rum. Und das sind schon geile Momente.
Und eben gerade sagst auch Aston Villa und dass es hier so ein pompöses, auch die waren begeistert von der Gästekabine, haben gesagt, die ist sogar besser als in manchen Premier League-Vereinen.
Okay, ja. Und die haben noch nicht mal die Heimkabine gesehen, weil die ist ja wirklich richtig krank hier.
Du hattest ja auch schon so einige Stationen, ne? Mal angefangen so bei der Spielvereinigung Bayernhof, dann Nürnberg 2 und Haching, Carl Zeiss Jena, Cottbus, jetzt Hansa. Wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du sagen, war die wichtigste Entscheidung in deiner Karriere?
Ich glaube, das war damals die Entscheidung von Bayernhof nach Nürnberg zu wechseln, weil das war die Grundsatzentscheidung, ob ich wirklich im Profifußball Fuß fassen möchte oder nicht. Weil ich ja kein klassischer NLZ-Spieler bin, der in der Akademie von dem Profiverein war, sondern ich war ja ganz lange bei Bayern Hof und das ist ja ein Amateurverein. So, und dann kam irgendwann Nürnberg an und hat mich in einem Alter von 17, 18 gefragt, als ich auch gerade mein Abitur gemacht habe, gerade Bauingenieurwesen angefangen habe zu studieren. Und das war ja dann die Entscheidung im Endeffekt, welchen weiteren Lebensweg will ich gehen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, Profifußball anzugehen. Mhm. Selbst wenn es nicht klappt, dann studiere ich irgendwann wieder. Aber das war wahrscheinlich die Grundsatzentscheidung, die alles Weitere dann erst ermöglicht hat.
Das heißt, wenn irgendwann vielleicht aber auch die Karriere zu Ende wäre, würdest du trotzdem nochmal dann einen Versuch starten oder würdest du eher dann lieber wirklich in der Fußballlaufbahn bleiben? Also ich weiß, man möchte jetzt aktuell noch nicht über ein Karriereende nachdenken, aber trotzdem so ein bisschen Zukunftsmusik macht man ja auch manchmal, als wenn man jetzt irgendwo sitzt und sagt, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ja, also ich finde es absolut sinnvoll, dass man sich jetzt schon damit beschäftigt, finde ich, sollte man auch. Weil erstens kann die Karriere durch eine schwere Verletzung sofort vorbei sein. Plus zweitens muss, um die Karriere danach vorzubereiten, muss man ja auch ein bisschen näher anfangen. Ich habe dann Wirtschaftswissenschaften noch studiert, nebenbei. Das heißt, ich habe jetzt einen Bachelor, mit dem ich dann recht breit aufgestellt bin und vieles machen kann. Dementsprechend ist das genaue Feld, wo ich mal hingehe, noch gar nicht so klar. Also Stand jetzt will ich unbedingt raus aus dem Fußballbusiness, weil vielleicht bin ich dann jetzt auch ein bisschen negativ geprägt, aber ich hab keine Lust mehr auf dieses hochemotionale Business dann. Ich glaube, wenn man dann 50 Jahre Spieler war, dann hat man das alles gerne mitgenommen, aber dann irgendwann will man auch mal was anderes im Leben machen.
Dann also nur irgendwann nur noch als Fan auf der Tribüne.
Genau, korrekt.
Und wen feuerst du dann an?
Also ich werde auf jeden Fall Hansa anfeuern, 100%, weiß ich jetzt schon. Bin aber aus der Heimat immer noch so ein bisschen Fan oder Sympathisant von Nürnberg, vom Club.
Ja, klar, ist ja auch, kann man ja trotzdem weiter. Aber auch so außerhalb von Deutschland so ein bisschen? Oder ist es eher so, man sagt so, naja, man guckt gern mal, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwie fanmäßig unterwegs wäre?
Ja, das Problem ist, dass ich schaue keinen Fußball nebenbei, ne? Das heißt, also ich habe dann auch keinen Verein außerhalb von Europa. So Liverpool fand ich immer ganz cool, weil ich glaube, natürlich sympathisch war, etc., coole Fans. So, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie einen Verein richtig, richtig hart verfolge.
Sparst du die Abos zumindest?
Ja, genau. Auch 100 Euro im Monat.
Ja, wirklich. Ne, man braucht ja inzwischen alles.
Ja, wirklich. Wenn du alles schauen willst, bist du arm.
Du hast vorhin schon gesagt, du bist hier angekommen und kanntest vorher niemanden. Gibt es wirklich einen ehemaligen Mitspieler, den du gerne hier hättest und mit dem du gerne nochmal auf dem Platz stehen würdest im gleichen Team?
Ja, also die drei erwähnten Engelhardt, Hofmann, Sebald natürlich. Dann gibt es ein paar Spieler, die waren von der Qualität einfach so gut, dass ich gerne mit denen nochmal wieder spielen würde. Wenn ich da an Eduard Löwen denke, Abdelhamid Sabiri, das waren einfach grandiose Fußballer. Dementsprechend, ja, ungefähr die Spieler dann.
Hast du auch einen Erik Engelhardt vielleicht mal so nach einem Ratschlag gefragt? Der hat ja auch nur eine Rostocker Vergangenheit. Ich glaube, ihr seid auch zusammen zur Schule gegangen, ne?
Ja, ganz genau. Wir haben uns tatsächlich intensiver und öfter über Rostock unterhalten und er hat nur positiv gesprochen von Verein, Stadt und so weiter. Und dementsprechend war das schon ein Argument dann auch, wo ich gesagt habe, okay, dann wechsle ich hier hoch. Genau, waren auch gemeinsam auf der Schule, deswegen hat er mir auch immer ganz ehrlich davon berichtet und jetzt nicht irgendwas schön geredet oder schön gemalt, sondern hat natürlich auch gesagt, dass bei Hansa natürlich auch nochmal ein anderer Druck herrscht, dass die Leute natürlich auch zu Recht viel erwarten und hoch emotional bei der Sache sind, aber das sehe ich mich ja dann auch wieder und dementsprechend passt das dann.
Mir wurde immer gesagt, dass er recht gut singen kann.
Ja, er singt ein Lied, singt er grandios gut. Das ist die italienische Nationalhymne. Ich weiß nicht warum, aber die kann er schon seit 15 Jahren. Also wirklich richtig gut.
Gibt's bei dir irgendwie ein Ritual oder so von einem Spiel, ohne dass du jetzt, sag ich mal, nicht auf den Platz laufen würdest? Oder?
Ja. Nee, ich habe nur Routinen vorm Spiel. Da geht's dann ein bisschen um Mobi, ein bisschen ein paar Übungen, die ich mache, um die Hüfte frei zu bekommen etc. Von Ritualen halte ich tatsächlich gar nichts, weil ich finde das gefährlich, wenn du dann anfängst, nur an dich zu glauben, wenn du das Ritual gemacht hast. Und ich glaube, dass man mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen sollte, weil man gut ist oder weil man seinen eigenen Fähigkeiten vertraut und nicht, weil man nur mit dem linken Fuß auf den Platz gegangen ist. Also da bin ich überhaupt nicht abergläubisch. Davon halte ich gar nichts. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, so ein paar Übungen, die ich immer mache davor oder ein paar Abläufe, ein paar Routinen, aber Rituale habe ich gar keine.
Mhm. Also hat sich das vielleicht auch so im Laufe der Jahre so ein bisschen gefestigt, dass man merkt, so die Übung tut mir jetzt besonders gut oder die lasse ich lieber sein, weil damit klappt es nicht so gut?
Genau. Es gibt ja ein paar Übungen, jeder Spieler ist ja auch unterschiedlich. Also es gibt ein paar, die müssen Spannung aufbauen vom Spiel. Es gibt ein paar, die müssen ein bisschen Spannung runternehmen. Der eine mag es eher ruhig, der andere eher laut vor dem Spiel. So, das ist auch charakterabhängig. Und dann findet halt jeder für sich dann den optimalen Ablauf.
Charakterabhängig ist ja auch manchmal so ein bisschen die Musik. Ich weiß, da gibt's so den einen oder anderen DJ bei euch in der Kabine, der könnte auch bei uns vielleicht von Ostseewelle anfangen und so ein bisschen was auflegen. Wenn du jetzt, sag ich mal, übernimmst, welches Lied würdest du als erstes in die Playlist packen?
Bei mir wäre es Mr. Brightside von den Killers.
Killers-Fan oder allgemein so ein Song?
Also ja, Killers, gibt auch noch ein, zwei andere richtig gute, aber jetzt nicht so, dass ich die Killers extrem verfolge, sondern das Lied ist einfach sensationell.
Eine besondere Verbindung damit oder so? Manchmal hat man das ja so.
Ja, also ist halt schon seit 10 Jahren mein Lieblingslied. So, das ist die Verbindung. Aber ich finde das Lied an sich einfach geil und dann irgendwann, ja, ist es so gefestigt.
Okay, also wenn wir das irgendwann mal aus der Kabine raushören, wissen wir, du warst verantwortlich dafür.
Ja, richtig. Oder ich höre Ostseewelle, wenn ihr es dann spielt. Ne?
Sehr gut. Das war die richtige Antwort. Die 10 Euro gebe ich dir dann später.
Danke.
Wo siehst denn du persönlich deine Stärken in der Mannschaft während des Spiels? Du bist ja schon recht flink unterwegs. Ich finde, du bist überall irgendwie. Ich weiß nicht, wie schnell du das machst, aber ja, wo siehst du persönlich deine Stärken?
Ja, also es ist vor allem so, dass ich dann am besten zur Geltung komme, wenn ich am Flügel dann isoliertes 1-gegen-1 habe. Dann bin ich recht gut, dann in die Mitte zu ziehen oder den Torabschluss zu suchen, aufs lange Eck vor allem meistens. Habe natürlich viel Tempo, dadurch beim Tiefgang beziehungsweise bei tiefen Läufen bin ich dann am gefährlichsten. So, das sind so die Attribute, die ich ins Team bringen kann. Genau.
Würdest du auch sagen, dass deine Größe da vom Vorteil ist, dass du so schnell unterwegs bist?
Definitiv, weil je niedriger dein Körperschwerpunkt ist, desto schneller kannst du die Richtung wechseln, desto wendiger bist du, desto flinker bist du. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn du gegen Innenverteidiger spielst, die dann vielleicht 1,95 Meter sind, die dann natürlich länger brauchen, um sich zu drehen, die du öfter auf dem falschen Fuß erwischen kannst. So, was das anbetrifft, ist dann die Größe ein Vorteil, ja.
Ich muss auch zugeben, dass ich gerade jetzt beim letzten Heimspiel gegen Hoffenheim 2 während des Spiels mal schnell größentechnisch geguckt habe, weil das war schon ein ganz schöner Unterschied. Von dir zu 1,70 zu dem Calvin Fries zu 2,02 Meter waren es am Ende. Das war schon gewaltig. Also das waren ja fast zwei Köpfe, oder?
Absolut. So, und das ist dann wichtig, dass du dann mit der richtigen Herangehensweise rangehst, weil es macht dann natürlich keinen Sinn, dass ich ins Kopfball-Duell gegen ihn gehe. Weil da muss er nicht mal springen. Und dann schaut man eben, dass man ihn am Boden ins isolierte 1 gegen 1 bekommt, dass er eben, wie gerade erwähnt, so viele Richtungswechsel zu schultern hat, wo er dann auch Probleme hat in dem Fall. Und das gilt es dann eben in der Analyse vorher herauszufinden und dann den Matchplan so dann auszurichten.
Es ist dir aber auch egal, wenn da so jemand Großes kommt, das macht dir jetzt nichts. Oder hast du da vorher wirklich so ein paar, ich sag jetzt mal, Manschetten, wo du denkst, oh, das wird jetzt heute aber eine Herausforderung?
Nee, also da spielt die Größe weniger eine Rolle. Klar, es gibt Spieler, die sind einfach besser, weil sie ein besseres Zweikampfverhalten haben und so weiter, dann hat man schon mehr Respekt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man egal gegen wen immer mutig ins 1 gegen 1 geht, weil wenn man schon vorher Angst hat, dann wird es erst recht nichts.
Gerade bei dem Spiel, muss man jetzt leider auch nochmal sagen, wurde es ja dann recht emotional mit seiner Verletzung dort. Ich gebe zu, als ich mir das im Nachgang alles nochmal angeguckt habe, ich musste immer wieder weggucken. Das tut einem selber weh, wenn man das sieht. Das sind so Momente, die möchte man einfach nicht erleben. Und du standst direkt daneben, hast dich da auch noch schützend vor ihm gestellt, hast auch noch alle zusammengerufen, dass sie ganz schnell kommen sollen. Was geht da in dir in solchen Momenten auch nochmal vor, sowas zu sehen und dann direkt da auf dem Platz daneben zu stehen?
Also im allerersten Moment habe ich es gar nicht gesehen. Und dann im zweiten Moment schaue ich hin, wie er noch am Boden liegt und ich sehe den Fuß so abstehen. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall, dann sind vor allem zwei Momente, die mir dann durch den Kopf gegangen sind. Erstens sofort die Personen, die helfen können, reinzuholen. Das heißt halt Physios, Ärzte, vor allem Sanitäter, dass die so schnell wie möglich da sind. Und der zweite Moment ist dann eben sicherzustellen, dass die auch in Ruhe ihren Job machen können. So, und dann stellt man sich halt schützend davor, dass sie keine äußeren Einflüsse haben, dass sie sich wirklich nur auf die Verletzung konzentrieren können. So, und also einfach nur schnell helfen und das Richtige tun im ersten Moment.
Sind da auch die Tränen angekommen, ne?
Ja, jetzt bei mir nicht, aber ein, zwei Spieler von Hoffenheim, ja, die hatten dann Tränen in den Augen. So, aber man ist bestürzt in dem Moment, ja.
Klar, weißt in dem Moment auch nicht, was vorgeht. War es das jetzt vielleicht sogar auch mit der Karriere? Klappt er da vielleicht auch noch weg, wird ohnmächtig? Also das sind so Situationen. Wir haben auch im Bekanntenkreis jemanden, die studiert Medizin, haben wir auch erstmal gefragt, was wird denn in solchen Momenten eigentlich gemacht dann erstmal auf dem Platz? Weil es hat ja trotzdem auch einen Moment dort gedauert. Wie geht man vor? Warum wird er nicht vielleicht erstmal runtergeholt und dann in aller Ruhe das gemacht? Aber da gibt es natürlich ja viele Schritte, die dann erstmal erledigt werden müssen, dass er da vielleicht nicht noch irgendwie ohnmächtig wird oder am Ende vielleicht dadurch was schon zu Schaden kommt, was man hätte besser machen können.
Genau. Und genau deswegen war es mir so wichtig, dass die Ahnung haben oder die Experten dann so schnell wie möglich da sind auf dem Platz, weil ich brauche da natürlich nicht hin und irgendwas eindränken wieder. Dementsprechend war es dann wichtig, dass sofort die Sanitäter reingerufen wurden.
Sie haben ja auch echt einen guten Job gemacht, da auch immer allergrößten Respekt.
Absolut, wirklich an der Stelle muss man sagen, Hut ab. Da wurde schnell reagiert, richtig reagiert, glaube ich auch. Sehr gut, so soll das sein.
Und auch in solchen Momenten ist es auch egal, welches Team es ist, da wird, da kam euer Teamarzt noch dazu, hat geholfen. Also da halten dann auch immer alle zusammen. Ich finde, das zeichnet ja auch nochmal so einen Sport aus.
Absolut, darum geht's ja auch. Also in dem Moment braucht man ja nicht auf irgendwelche Trikotfarben schauen, sondern Hauptsache ihm geht's gut, Hauptsache er kriegt die beste Genesung, die beste Behandlung.
Ja, weil wir schon über Verteidiger gesprochen haben und dass du dich da auch immer fokussierst, drauf einstellst. Was oder wer war bisher der beste Verteidiger, gegen den du gespielt hast? Gibt's da einen Namen oder gibt's da mehrere Namen, wo du dich nochmal dran zurückerinnerst, wo du sagst, oh, das war ja so ein Spiel, das muss jetzt nicht nochmal sein?
Fällt mir vielleicht der Mickey van de Feen ein, der spielt jetzt bei Tottenham. Der hat auch im Europa-League-Finale ein Tor gemacht gegen United. Meine ich. Und ja, der war schon nicht so schlecht, ne? Also da hat es jetzt nicht so viel Spaß gemacht, da ins 1 gegen 1 zu gehen.
Guckst du dir das Spiel dann trotzdem immer nochmal an im Nachgang und überlegst du, was hättest du nochmal besser machen können oder ist das dann für dich erstmal abgehakt?
Also kommt ein bisschen aufs Spiel drauf an. Wenn jetzt, nur mal als Beispiel, wenn wir jetzt 8-0 verlieren würden oder verloren hätten irgendwann, dann ist es wahrscheinlich sogar schlauer, sich das nicht nochmal anzugucken, weil man sonst zu sehr in eine Negativspirale gerät. So, aber in den allermeisten Fällen schaue ich es mir nochmal an. Ja, gehe vielleicht sogar mit dem Videoanalysten nochmal durch, was wir wo hätten anders machen sollen oder was anders gewollt ist. Also man geht meistens schon nochmal in die Analyse, ja.
Gerade so, ja, auch bei Heimspielen. Es ist ja so, von den Tribünen wissen ja oft viele, es ist immer besser als der Schiri. Das ist ja überall so. Manchmal zu Recht, manchmal aber auch nicht. So, gibt es für dich eine Fußballregel, die du ändern würdest, wenn du könntest? Oder würdest du eine neue einführen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ach, danke.
Das ist wirklich eine gute Frage. Nee, ich finde den Fußball prinzipiell sehr gut, so wie er jetzt ist. Ich tatsächlich würde vielleicht sogar als Schiedsrichter noch öfter bei Schwalben und solchen Geschichten gelb zücken. Oder teilweise, ich meine, klar, da muss man dann auch schauen, wie schwerwiegend ist die Verletzung, ist es eine Kopfverletzung etc., aber dass, wenn Spieler liegen bleiben, dass man wirklich konsequent immer weiter spielt und so weiter, ist ja jetzt auch eingeführt worden, aber solche Geschichten nur, also da reden wir von Kleinigkeiten. Ansonsten passt das Spiel schon so, wie es ist.
Das Risiko wäre ja zu hoch, dass hier zukünftige Schiris zuhören, sonst hätte ich dich gefragt, wie gerne magst du dann mal eine Schwalbe?
Ich hoffe, die Schiri-Vereinigung guckt jetzt keine Ostseewelle. Dann, nee, Schwalben gehören nicht zum Spiel.
Nein.
So, egal, ob man davon profitieren würde oder nicht, das gehört sich einfach nicht.
Das geht schon mal bei Monopoly, ne?
Ja, genau, macht man nicht. Oder beim Schafkopf, da wird nicht geschummelt.
Für was?
Beim Schafkopf, bayerisches Kartenspiel.
Oh, ja, bayerisches Kartenspiel. Lustigerweise haben wir ja vorher, du warst noch schnell beim Mittagessen, da haben wir gesagt, ja, schmier dir noch mal schnell eine Stulle oder eine Bämme. Da haben wir gesagt, wie heißt das bei dir in Bayern? Semmel? Und dann hast du gesagt, es geht eigentlich noch wilder.
Ja, bei uns sagt man, ich traue es mich gleich zu sagen, in Nordfranken sagt man Labla oder Weckler. Vielleicht kennt man das Weckler.
Ja.
Genau.
Das andere?
Labla.
Labla. Das würde ich jetzt niemals irgendwie als eine Stulle betiteln, also als, ja, als eine Scheibe, ne? Brot.
Also deswegen, also ich weiß auch selber, dass das absolut komisch ist, aber so heißt es halt bei uns.
Hast du irgendwie vielleicht auch schon mal so das Problem gehabt, dass du irgendwas gesagt hast und derjenige dich nicht verstanden hat, oder versuchst du hier wirklich komplett Hochdeutsch?
Also ich versuche komplett Hochdeutsch zu reden. Das Problem ist nur, dass ich mit Vogelsammer, Schuster und Luki Wallner, drei Bayern und Österreich ist ja, also fast das Gleiche, im Team habe, und da rutscht man sofort ganz schnell in den Dialekt ab. Und da ist dann auch innerhalb von der Mannschaft schon so ein Running Gag, dass wir dem Jonas Dirkner zum Beispiel die ganzen bayerischen Sprichwörter und Wörter und Bezeichnungen beibringen. Und aber er ist da aber auch wissbegierig, der saugt das alles auf, der will jedes fränkische und bayerische Wort wissen. Dementsprechend immer ganz lustig.
Vielleicht sich vorbereiten für den nächsten Urlaub in den Bergen.
Könnte er jetzt machen, ja, mit dem, was er jetzt schon drauf hat.
Aber genauso solltet ihr euch vielleicht mal gut vorbereiten, falls ihr mal beim Quiz-Taxi dabei seid, mit Arvid. Da gibt's immer eine Plattdeutsch-Frage. Und die ist auch gar nicht so einfach.
Okay.
Also es gibt ja auch so ein paar Begriffe im Plattdeutsch, also wie hier zum Beispiel die Toiletten, die hier Schiedecken heißen oder so. Das ist ja auch so alles so ein bisschen platt. Oder die Kartoffeln, die Tüften.
Okay.
Es kann mal sein, dass da eine Plattdeutsch-Frage dabei
ist. Aber ist Plattdeutsch, kommt das nicht eher von Nordwesten, so Nordsee aus der Gegend?
Das kommt hier aus der ganzen so Küstenregion. Okay. Ne? Also mein Opa hat das zwischendurch auch immer noch viel gesprochen. Mich dann auch mal ab und zu nochmal nachfragen musste, was hast du jetzt nochmal gesagt? Aber es kommt alles wieder, auch Kinder zum Teil, die werden jetzt in den Schulen auch so ein bisschen mal mit Plattdeutschunterricht oder so.
Das ist ja auch richtig so. Also ne? Kultur sollte man ja erhalten.
Ich mache gerne bei Instagram vorher so eine Fragerunde, und da merke ich immer sehr, wie wissbegierig natürlich alle Fans sind und richtig viel wissen wollen. Einige habe ich schon mal untergehoben. Ich wollte aber sagen, die Fußballregelfrage, die kam von mir, weil du gesagt hast, die war sehr gut.
Ja,
die kam
top.
Von niemandem zugespielt.
Wirklich, Chapeau. Hut ab.
Ich bin nochmal Lob hier jetzt
holen. Grandios gemacht.
Danke. Deshalb, jetzt die Frage. Welches Trikot gefällt dir am besten und warum das Blaue?
Das Weiße, weil das Weiße finde ich einfach am schönsten. Dann, und ich muss auch sagen, das Blaue ist bei mir nur auf Platz 3.
Oh, also erst das Weiße, dann das Schwarze, dann das Blaue.
Genau.
Okay, ich habe mir bisher in dieser Saison das Schwarze zuerst geholt, weil ich gerne Schwarz trage tatsächlich. Und mein zweites, das weiß ich noch nicht, welches ich mir dann hole. Aber ich finde, diese Saison sind alle drei Trikots.
Das Weiße.
Das Weiße.
Ja, das Weiße.
Warum die Nummer 35?
Lustig, weil fast nichts anderes mehr frei war tatsächlich.
Ja.
Julia hat mir da, also unsere Teammanagerin, hat mir dann irgendwie eine Range vorgegeben. Hm. Nummern, ich glaube 32 bis 38 waren es. Und dann waren alle Nummern, die ich davor vielleicht so ein bisschen in der Auswahl hatte, raus. Hm. Und dann habe ich die 35 genommen, weil die Hausnummer bei uns daheim in meiner Heimat 35 ist.
Das ist aber auch schön. Und steht ja sogar auf deinen Socken drauf.
Ja, korrekt.
Damit Andi, ihr die nicht verwechselt alle.
Hat Andi die schön draufgedruckt,
Sehr gut. Hast du kleine Füße?
Ja. Also die kann auch kein anderer anziehen, das ist der Vorteil.
Das wäre nämlich die Frage gewesen, deshalb sonst. Hast du ein Lieblingsessen?
Also auf die, Tiramisu finde ich.
Tiramisu?
Tiramisu habe ich eine Schwäche
für. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich esse ihn auch nur selten, weil er ungesund ist. So, ja. Aber so dann in der Sommerpause, ja.
Ja, so im Italienurlaub oder so. Also vorher Pasta, Pizza und hinterher.
Und ein Espresso.
Ja, perfekt. Das wirklich, Espresso finde ich, das muss auch irgendwie immer sein.
So 100%.
Wenn du dich jetzt aber entscheiden müsstest zwischen Fischbrötchen und Weißwurst, was würdest du nehmen?
Ja, das Problem ist, ich mag keinen Fisch. Das ist schon mal ganz schlecht, weil hier oben.
Kommen wir aber nicht mit Fischstäbchen, die gehen. Die auch
nicht. Nee, die mag ich auch nicht. Das einzige Lachs esse ich ein bisschen. Okay. So, den gab's auch gerade. Ich mag keinen Fisch, das ist das Problem. Aber das Fischbrötchen, weil meine Mutter auch so ein Fan davon ist, dieses Backfischbrötchen, da oben bei Udo oder wie sie alle heißen.
Genau.
Warnemünde, genau. Das war tatsächlich ganz in Ordnung. Also das esse ich. Also dementsprechend wäre es aber trotzdem die Weißwurst dann.
Ja, schmeckt auch mal gut, aber trotzdem. Wir sagen trotzdem Fischbrötchen.
Ja, das ist auch, also für jeden, der aus dem Norden kommt, das verstehe ich auch.
Gibt's auch einige, die wirklich kein Fisch denn hier von hier oben mögen. Das, ja, es ist ja auch nicht schlimm. Jeder hat ja so einen unterschiedlichen Geschmack. Eine Frage, die reinkam, zielte auch auf deine Frisur ab.
Ja.
Machst du die selber oder gehst du zum Friseur?
Nein, ich mache das selber.
Ja. Ja. Das geht aber auch schnell, ne?
Ja, das dauert 5 Minuten, 10 ja. Minuten.
Hat aber auch Vorteile, weil es morgen schneller geht.
Geht schneller, man spart sich Geld, passt. Aber man braucht da mehr Sonnencreme, das ist also wahrscheinlich okay. Gleicht sich's wieder aus.
Ich wollte gerade sagen, du bist ein Sparfuchs, keine Abos für irgendwelche Fußballspiele, kein Friseur.
Richtig, kann man gut Geld sparen.
Folgt mir für mehr Spartipps. Auf welches Spiel freust du dich noch am meisten in dieser Saison?
In München, im Grünwalder Stadion, habe ich schon oft gespielt, gegen die 60er, auch ein toller Verein, den ich auch in München hautnah erleben durfte. Vor allem, weil da auch ganz viele Freunde aus meiner Heimat inzwischen wohnen in München. Das heißt, da werden dann 20, 25 Leute auf der Tribüne sein, deswegen wird das ein Topspiel. Auch in Regensburg wird dadurch dann sehr schön. Dann hat man natürlich noch die anderen klassischen Highlight-Spiele, so in Aachen vor 30.000 Zuschauern. So. Also gibt schon noch einige schöne Partien.
Jetzt ja, am Freitag findet ja hier im Ostseestadion auch ein Spiel statt, Materia gegen Paule Beinlich. Das ist ja alles für die Flutlichtmasten und steht natürlich auch viel unter Spaß. Ist das so ein Spiel, wo ihr als Mannschaft vielleicht auch geschlossen hingeht oder wo ihr das auch so ein bisschen verfolgt oder seid ihr da trotzdem fokussiert auf den Landespokal am nächsten Tag?
Ja, da sind wir dann schon fokussiert auf den Landespokal, weil ich finde, das gehört sich dann schon, dass man die Aufgabe dann seriös nimmt, annimmt. Deswegen kann der einzelne Spieler natürlich trotzdem hin zu dem Spiel, keine Frage. Aber natürlich möchte man, und das sind wir dem Verein ja auch schuldig, dass wir diese Aufgabe da seriös annehmen, erledigen und da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten geraten.
Hier rund ums Ostseestadion finden auf jeden Fall schon die ganzen Vorbereitungen statt, wird alles fertig. Hier ist allgemein viel los, auch die U21, die deutsche Nationalmannschaft, die trainiert aktuell hier. Mit denen teilt ihr euch ein bisschen im Moment so die Trainingsplätze, da tauscht ihr euch immer so gegenseitig aus. Hattet ihr da schon mal jetzt irgendwie Kontakt oder guckt ihr da auch mal zu? Oder?
Ja, also die trainieren ja auch immer vormittags meistens. Und weil sehr viele Spieler von uns ja auch viele Spieler von denen kennen, weil sie zusammengespielt haben, von früher noch. Bei mir war es zum Beispiel auch ein Athletiktrainer, den ich früher hatte. Da geht man dann tatsächlich hin nach dem Platz und dann quatscht man noch ein bisschen zusammen und so weiter. Tatsächlich schauen sich dann auch einige von uns auch die Einheit an sich an, weil das natürlich schon extrem gute Fußballer sind, die gerade da sind. Klar. Wo es dann auch schön ist, da mal zuzusehen. Also auf jeden Fall ist da Kontakt da, ja.
Für die ja auch gerade toll zu erleben, also ein Stadion mit 8 Flutlichtmasten. Wie nimmst du das wahr?
Ich finde es richtig geil. Also wir können auch alle 8 stehen lassen, meinetwegen. Was ich vor allem richtig cool finde, dass die genau in dem gleichen Stil wieder gebaut wurden, so, weil das ist schon ikonisch und das macht es schon einzigartig. So dementsprechend muss ich sagen, coole Idee, so auch das wieder genauso in der Bauweise neu aufzubauen.
Es hat auf jeden Fall was. Ich fand jetzt auch schon beim letzten Spiel, da guckt man immer so, oh krass, das ist schon pompös,
absolut.
Wie du vorhin auch gleich gesagt hast.
Absolut. Ne? Manchmal, also am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil die extrem schief stehen, dass da einer mal reinkracht, aber das werden die Bauingenieure schon.
Ja.
Wenn sie schon wissen.
Wenn nicht, müssen sie dich um Hilfe fragen, du bist ja ein bisschen vom Fach.
Richtig, ein Semester, 1,5 Semester habe ich ja gemacht.
Reicht, um mal einen Kommentar abzugeben, oder?
Richtig, so von der Seite, so einen blöden, ja.
Schön. Tatsächlich haben wir uns jetzt hier zwischen 2 Trainingseinheiten getroffen. Ich glaube, wir könnten hier eigentlich noch Stunden weiter erzählen. Aber ich würde vorschlagen, irgendwann treffen wir uns noch mal zu einer neuen Podcast-Folge.
Sehr gerne.
Wenn du schon mal noch mal ein bisschen mehr hier wieder erlebt hast, wo wir noch mal ein bisschen mehr über alles quatschen können, bevor du jetzt nachher zu spät kommst und nachher vielleicht noch irgendwie ein Frühstück ausgeben musst oder einen Strafenkatalog einzahlen musst. Das wollen wir ja nicht.
Richtig, da ist Uppi nämlich immer ganz, ganz dahinter, deswegen.
Ja. Was wäre so fürs zu spät kommen? Was wäre da so eine Strafe?
Boah, das kann man pauschal nicht sagen, weil sich das nach der Zeit der Verspätung richtet. Also je später man ankommt, desto teurer wird's.
Das wollen wir ja nicht. Da möchte ich auch nicht für verantwortlich sein.
Hätten wir uns dann geteilt, ne?
Ja, gut. Ja, es kommt drauf an. Ich meine, du bist der Sparfuchs.
Richtig.
Maxi, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal weiterhin eine erfolgreiche Saison, viele tolle Spiele, viele tolle Hansa-Momente. Natürlich, dass du verletzungsfrei durchkommst. Da klopfe ich immer mal ein bisschen auf Holz, ne? Ganz, ganz wichtig.
Ebenso.
Und dass ihr weiterhin euch als Mannschaft so gut versteht und als Team durch die Saison geht, vielleicht mit vielen Punkten und natürlich auch vielen Höhen.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Mhm. Liebe Grüße an alle Podcast-Hörer da draußen. Und wie schon gesagt, bis hoffentlich bald. Ne?
Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.